Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. In dieser Folge geht es um ein äußerst sensibles Thema, den sexuellen Missbrauch von Kindern. Wenn euch das zu nahe geht, dann hört euch diese Episode lieber nicht an oder erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Vergewaltigung ist ein schweres Verbrechen. Doch wenn sich solche Taten gegen Kinder richten, wiegt das Unrecht besonders schwer. Kinder sind besonders schutzbedürftig und Erwachsene besonders verantwortlich. Richtig perfide wird es dann, wenn sexueller Missbrauch oder auch Vergewaltigung ausgerechnet in Organisationen geschehen, die sich nach außen hin dem Schutz der Schwachen und Benachteiligten verschrieben haben, so wie die katholische Kirche.
Noch vor wenigen Jahren genoss sie in weiten Teilen der Gesellschaft großes Vertrauen, wegen ihrer Werte, ihrer moralischen Autorität, ihres Anspruchs, Gutes zu tun. Doch immer wieder werden Fälle bekannt, in denen Missbrauch durch Geistliche systematisch vertuscht wurde. Täter wurden geschützt, Opfer zum Schweigen gebracht. Für die Opfer bedeutet das nicht nur zusätzliches Leid, sondern auch, dass die Aufarbeitung vieler Fälle bis heute erschwert wird. Einer, der das selbst erlebt hat, ist der bekannte Trierer Tenor Thomas Kießling. Als Kind wurde er über Jahre hinweg von einem Priester missbraucht. Heute kämpft er für die Aufarbeitung und für Gerechtigkeit, unter anderem mit der Opferinitiative Missbit. Heute ist er bei uns zu Gast im Studio. Willkommen, Herr Kießling.
Ja, herzlich willkommen, sage ich auch, und ich freue mich, hier zu sein.
Mit dabei ist auch unser Kollege und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz, der seit Jahren über Missbrauchsfälle im Bistum Trier berichtet. Hallo Rolf.
Hallo.
Herr Kießling, als wir uns bei Ihnen gemeldet haben, um über das Thema Missbrauch zu sprechen, haben Sie sofort zugesagt. Warum ist es Ihnen so wichtig, immer wieder über dieses Thema zu sprechen?
Weil es nicht aufgehört hat. Wir haben erst letzte Woche einen ganz neuen, aktiven Fall. Da sind wir gerade am Recherchieren und das hört ja nicht auf. Und von daher ist das immer brandaktuell. Und von daher bin ich als Mitglied und zweiter Vorsitzender vom Verein Missbit natürlich sofort bereit, darüber zu berichten.
Sie kämpfen nicht nur für Missbrauchsopfer, Sie sind auch selbst eins. Damals waren Sie als Kind im Chor der Benediktinerabtei St. Matthias. Was ist da damals passiert?
Also wichtig ist, es ist nicht während der Chorzeit passiert, sondern während der Zeit, als ich in der Jugendarbeit war. Ich war zwischen 10 und 14, es ging von 72 bis 76 und der Täter war Pater Bernhard, bekannt als Jumbo. Den Namen darf ich nennen, weil A ist er verstorben und zweitens habe ich jetzt das Recht dazu. Und ich bin teilweise mehrfach die Woche von ihm vergewaltigt worden und das war eine schlimme Zeit. Aber ein kindliches Gehirn hat die gute Gabe zu verdrängen und das Gute zu sehen. Also nicht das Gute in den Taten, sondern das Gute im Leben. Und das wünsche ich mir manchmal wieder zurück.
Heißt das, dass Sie sich damals als Kind gar keine Hilfe gesucht haben?
War schwerlich möglich. Ich habe sie gesucht, aber man muss vorwegschicken, zu dieser Zeit in den 60er, 70er Jahren gab es drei Personen, denen wurde immer Glauben geschenkt. Das war der Arzt. Das war der Priester und es war Lehrer, Lehrerin. Und ich bin zu meinem Vater gegangen und habe ihm gesagt, was passiert ist. Und die Antwort war eine Ohrfeige, weil es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und dann war das erledigt, das Thema. Und dann noch zu meiner Mutter zu gehen, wäre zwecklos gewesen, weil Papa war Chef im Haus.
Und was für Auswirkungen hatte das damals auf Ihr Leben?
Ich habe mich viel zurückgezogen. Ich war Einzelkämpfer in der Schule und habe mich ganz, ganz schnell auf die musikalische Ebene, ich komme aus einem musikalischen Haushalt, zurückgezogen, was mir immer Freiheit gegeben hat, Ruhe, Ausgleich und ja, einen sehr starken Rückhalt.
Erst 20 Jahre später haben Sie dann begonnen, sich Hilfe zu suchen. Was war das für ein Schritt?
Ein ganz normaler Schritt in der heutigen Gesellschaft. Ich war Student in Frankfurt und war fernweg von meinem geliebten Trier und von meiner Familie. Und da gab es Momente in der Seele, im Kopf, im Körper, wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt nicht. Und ich habe einfach eine Psychotherapie gemacht. Und über die Psychotherapie kam raus, dass ich vergewaltigt wurde.
Und dann, erst nochmal 20 Jahre später, haben Sie sich ja entschieden, Gerechtigkeit für die damaligen Taten des Priesters zu fordern. Wie fing das an? Wie stellt man sich gegen so eine so große Institution wie die katholische Kirche?
Ich stelle mich ja nicht gegen die Institution, sondern erstmal gegen Pater Bernhard und die Verantwortlichen, die dahinter stehen. Das heißt in diesem Fall die Abtei St. Matthias und den damaligen Bischof. Und die habe ich versucht, zur Rechenschaft zu ziehen. Und damit fing das Desaster an, weil das geht bis heute. Es wird versucht, mich zwischen den Mühlsteinen Abtei und Bistum mit der Zuständigkeit zu zermahlen. Und das geht immer hin und her. Ich habe jetzt mittlerweile Akten gefunden, wo ganz klar drin steht, dass das Bistum und somit Ackermann zuständig ist. Und da reden wir auch über ganz andere Zahlen. Darauf komme ich später gerne zu sprechen.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie werden da aufgerieben oder hatten das Gefühl, dass Sie aufgerieben werden. Warum ist es denn so schwer, diese Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche aufzuklären? Können Sie da nochmal ins Detail gehen?
Ja, sehr gerne, weil das ist eine Institution, die darauf aufbaut, Macht zu haben, und zwar seit Beginn der Kirche. Und das Machtgefüge und der Gehorsam ist da oberstes Gebot. Und der Onkel meiner jetzigen Frau, der war Jesuitenpater und der hat viel aus dem Nähkästchen erzählt, wenn er zu Hause war. Diese Strukturen, diese Machtstrukturen sind gewaltig und bedingt sehr groß, dass Kinder, insbesondere Kinder, dieser Machtstrategie auch verfallen. Und das hat auch dieser mein Vergewaltiger gemacht. Der hieß ja mit Spitznamen Jumbo, ein 2-Meter-Mann, ein Koloss, ein Bär. Und in meinen Erinnerungen bei der Psychiatrie war es immer der große schwarze Mann. Und der Bernhard hat es geschafft, auch unsere Familie immer zu kontrollieren. Er kam also regelmäßig zu uns nach Hause, hat sich zum Essen eingeladen und hat so immer Kontrolle gehabt. Und das ist das System dieser Kirche. Und das ist die Arbeit von Misbit. Also es ist sehr komplex, da ich in beiden Funktionen spreche. Erstens als Missbrauchsopfer und ich sage immer Vergewaltigungsopfer, wenn Missbrauch hört sich so nett an. Und von der Kirche wird es sogar als Betroffener, Betroffener bin ich, wenn mein Fußballverein verliert, aber ich bin ein Vergewaltigungsopfer und das ist ein ganz wichtiges Wort. Ich habe auch die Missbrauchsstudie mitgemacht, die MHG-Studie, und habe immer darauf plädiert, dass das Täter sind und Opfer und nicht Beschuldigte und Betroffene.
Teil dieser Strategie ist auch, dass man das ja in Worte verpackt, sie eben ein bisschen
schmeicheln.
Verschleiern.
Ja, die verschleiern und schmeicheln und die nicht so aggressiv klingen. Also ich weiß noch, wie Ackermann bei einer öffentlichen Kundgebung dabei war. Er war eingeladen, er kam sogar von Misbit, einer Veranstaltung, und er saß direkt vorne und ich habe gesagt, ich bin Vergewaltigungsopfer unter der Obhut von Bischof Ackermann. Und dann wurde er erstmal bleich und es fehlten ihm die Worte.
Dass die Kirche alles daran setzt, Aufklärungen zu verhindern oder auch vielleicht die Betroffenen mürbe zu machen und die Öffentlichkeit auch im Unklaren zu lassen, liegt in der Natur der Sache meiner Ansicht nach. Es geht ja um die Grundfesten der katholischen Kirche, die erschüttert werden, und das ist die Glaubwürdigkeit. Wenn man also feststellt, dass da über Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte hinweg vertuscht, gelogen und betrogen wurde, dann ist natürlich die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche dahin. Und damit das gesamte Fundament der Kirche. Von daher ist es vielleicht aus der Perspektive der Verantwortlichen heraus verständlich, dass man alles dran setzt, die Wahrheit da in diesem Punkt zu verhindern.
Ja, aber da werden Sie dran scheitern, meiner Meinung nach. Also die erste große Welle ist ja gelaufen. Da bin ich ganz auf Ihrer Seite, Herr Seidwitz. Die haben die Chance vertan, nachdem die MHG-Studie 2018 bekannt gegeben wurde, wurde von der Bischofskonferenz laut gesagt, da müssen wir was ändern, wir müssen ehrlich werden und wir müssen alles ans Licht bringen. Und diese Chance, wieder Vertrauen aufzubauen, haben sie vertan. Eben, weil dieses System so alt und so eingesessen ist und so in den Köpfen und Seelen drin ist, dass sie gar nicht anders können.
Genau in dem Punkt gebe ich Ihnen recht. Was mir aufgefallen ist in den letzten 15 Jahren, 2010 flammte ja dieser ganze Skandal auf, ist, dass man immer nur das eingeräumt hat, was überhaupt nicht mehr zu leugnen war. Von sich aus ist man nie aktiv geworden auf Seite der katholischen Kirche, auch im Bistum Trier nicht, sondern hat immer im Prinzip gesagt, ein Einzelfall oder ja, könnte so gewesen sein und stückchenweise das Ganze eingeräumt. Aber dass man offensiv wirklich etwas dafür getan hätte, die Sache aufzuklären, war meiner Beobachtung nach nicht der Fall. Deswegen war es auch so wichtig, dass es etwa wie in Trier die Opferorganisation Misbit gibt, die da wirklich Druck macht und das Thema immer wach hält. Also was bis dato an Aufklärungsarbeit gelaufen ist, das in wesentlichen Teilen solchen Organisationen zu verdanken.
Ja, das stimmt. Wir arbeiten mittlerweile auch mit Berlin zusammen, mit dem Eckigen Tisch, was sehr, sehr spannend ist, weil dann können wir ganz andere Aktionskreise herbeirufen und noch öffentlichkeitswirksamer sein. Trier ist halt zum Beispiel mein eigener Fall, ist erwiesenermaßen ein Fall besonderer Härte. Und dann bin ich an die Kommission und allein das Erstgespräch mit dem Abt und dem Rüttgen war eine peinliche Befragung. Ich saß in einem riesen Raum, der Abt im vollen Ornat, der Rüttgen ganz in Schwarz. Und ich sollte dann bis ins Detail erklären und erzählen, was da passiert ist. Ich durfte keinen mitbringen, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Aber das war wirklich nochmal ein Martyrium. Da waren danach wieder fast ein Dreivierteljahr Therapie nötig, weil das ist eine Retraumatisierung. Und darauf zielen die, in diesem Fall war es der Abt von Matthäus, wird vom System her der Kirche darauf abgezielt, dass die Scham größer ist als die Befreiung und der Befreiungsschlag, Ehrlichkeit und Verantwortung von Seiten der Kirche zu erhalten.
Vielleicht können Sie kurz noch erläutern, warum Ihr Fall als ein Fall besonderer Schwere gilt.
Weil es mehrfach in der Woche war und tatsächlich in Penetration endete. Also richtig heftig.
Was genau ist denn die MAG-Studie?
Ja, das ist eine Studie, die von der Bischofskonferenz in Auftrag gegeben wurde, werden musste, weil zu viel an die Öffentlichkeit geraten ist. MHG ist Mannheim, Heidelberg, Gießen. Und nach diesen drei Städten, wo die meisten Professoren herkamen und Wissenschaftler, die das untersucht haben, deswegen hieß das dann MAG-Studie. Und die ging über mehrere Jahre. Ich war einer von zwei Missbrauchsopfern, die daran teilgenommen haben. Und es war sehr erschreckend, weil die Abgabe der Unterlagen von den 27 Bistümern in Deutschland war freiwillig. Viele Bistümer haben es gar keine Unterlagen abgegeben. Andere waren entweder geschwärzt oder man hat einfach gesehen, dass Seiten rausgerissen. Die haben noch nicht mal versucht, irgendwas zu vertuschen. Das war unmöglich. Und das Resultat war, dass die Studie ergeben hat, dass es nur die Spitze des Eisberges sein kann, trotz der wenigen Unterlagen, die man hatte. Es wurde der Zeitraum von 1947 bis 2014 untersucht und da kamen in den 27 Bistümern tatsächlich knapp 1700 Täter, Priester namentlich heraus und über 3.500 Opfer. Und der Wahnsinn, die meisten Opfer über 445, jetzt sind wir schon bei über 467, sind im Bistum Trier, dem ältesten Bistum und dem tatsächlich auch sehr wichtigen Bistum, wenn man sieht, wer alles Bischof wird, wo die überall sitzen, das Betzing aus Trier, der Präsident der Bischofskonferenz ist oder der Vorsitzende, so heißt das richtig. Ackermann war der Vorsitzende der Missbrauchsstudie und hat da kläglich versagt. Und Marx, der hat eine eigene Studie ins Leben gerufen, weil sie ihm an den Kragen ging, nie veröffentlicht wurde.
Man kann da vielleicht nochmal in Bezug auf das Bistum Trier sagen, dass es Missbit zu verdanken war, eurem damaligen Vorsitzenden zu verdanken war, der das Ganze erstmals versucht hat, so ein bisschen wissenschaftlich aufzuarbeiten, und zwar der Missbrauch in der Ägide des damaligen Bischofs Stein. Mhm. Er hat eine Publikation zu rausgebracht, ich kann mich auch noch ganz gut dran erinnern. Die kam zu dem Ergebnis, dass von den Priestern, die unter Stein geweiht worden sind, seiner Schätzung nach, und wie gesagt, das beruhte auf einer wissenschaftlichen Untersuchung, jeder Zehnte ein Missbrauchspriester geworden ist, also ein Priester, der Kinder und Jugendliche missbraucht hat. Als die Wissenschaftler der Uni Trier ein paar Jahre später die Sache aufgearbeitet haben und sie hatten dann Zugang zu anderen Akten, zu mehr Akten als der ehemalige Vorsitzende von Missbit, kamen diese Wissenschaftler sogar zu dem Ergebnis, dass nicht jeder zehnte Priester Kinder und Jugendliche missbraucht hat, sondern jeder neunte.
Ja.
Also die Wirklichkeit war sogar noch schlimmer als das, was Missbit damals herausgearbeitet hat, was ja schon schwer genug war, weil Missbit überhaupt nicht das Datenmaterial zur Verfügung hatte, was anschließend die Wissenschaftler zur Verfügung hatte. Und damals, weiß ich noch, als Missbit von diesem jeden zehnten Priester gesprochen hat, hat jeder gesagt, das kann doch gar nicht sein, das ist von denen übertrieben. Und man sah, die bittere Realität war noch weitaus schlimmer.
Ja, und sie ist wahrscheinlich noch schlimmer. Davon ist leider auszugehen. Das Gute ist, dass es wissenschaftlich bearbeitet wird. Auch da ist die Abgabe der Akten auch freiwillig. Also man kann nur drauf vertrauen und das, Sie können es nicht sehen, mache ich mit einem großen Fragezeichen im Gesicht, weil ich glaube nicht, dass alle Akten rausgegeben werden. Ich habe mit einem großen Fehler seitens des Bistums Akteneinsicht gehabt, dann haben mir die Ohren geschlackert. Dann war mir der ganze Werdegang des Vergewaltigers klar. Der wurde immer wieder zu Exerzitien ins Kloster gerufen und dann war er mal wieder für 4, 5 Wochen weg. Immer wenn ein Fall brandheiß wurde oder es wurde zu heikel, dann hat man ihn zu Gebetsexerzitien in Klostermauern zurückgerufen.
Man muss sagen, dass die Wissenschaftler der Uni Trier, die sich die Akten ja anschauen, gesagt haben, auch bei der Vorstellung des letzten Berichts, dass sie schon den Eindruck haben, dass sie alle Akten bekommen, die sie anfordern. Aber ich bin da auch ein bisschen skeptisch, weil eine Institution, die über Jahrtausende gelernt hat, zu vertuschen und zu verleumden und falsche Spuren zu legen, dass die sich von heute auf morgen vom Saulus zum Paulus entwickelt, ist für mich auch schwer vorstellbar, wenn natürlich auch die Zeiten heute nicht mehr mit denen vor 50 Jahren vergleichbar sind.
Sie haben gerade drei Namen von drei Bischöfen erwähnt, die in der katholischen Kirche eine große Karriere hingelegt haben. Das waren Marx, Ackermann und Betzing. Warum sind diese drei Männer so wichtig?
Drei ganz große Namen. Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Ackermann als Leiter der Aufarbeitungskommission und Aufklärungskommission. Und Marx, der jetzt Kardinal ist in München-Freising.
Man muss vielleicht bei allen drei, die der Herr Kiesling genannt hat, nochmal die Bezüge zu Trier hinstellen. Ja. Ackermann, Stefan Ackermann ist ja der amtierende Trierer Bischof. Reinhard Marx ist sein Vorgänger. Er ist ja dann nach München gewechselt. Und Georg Betzing, der jetzige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof, war zuvor Generalvikar in Trier. Generalvikar ist sowas wie die rechte Hand des Bischofs, der Verwaltungschef also.
Aber wie laufen denn genau die Ermittlungen in solchen Fällen ab? Oder wo sind die Unterschiede zu einem Missbrauchsfall, der nicht in der katholischen Kirche stattfindet? Wie viel kann die Kirche da selber intern regeln?
Also der Ablauf ist erstens mal weltlich. Man stellt eine Strafanzeige und dann wird ermittelt. Und in den meisten Fällen der katholischen Kirche sind die verjährt. Weil wie eben schon mal erwähnt, waren die hauptsächlichen Fälle 60er, 70er, 80er Jahre. Es ist weniger geworden, aber es ist noch nicht zu Ende. Und ich glaube, das wird nie aufhören. Und ob das jetzt in der Kirche passiert, in einem Verein oder in der Familie, der Gang der Dinge ist, dass man eine Anzeige erstattet. Die Polizei nimmt das auf, dann wird der Staatsanwalt ermitteln und wird dann feststellen, ob es zu einer Anzeige kommt, respektive ob es überhaupt noch rechtskräftig ist.
Das ist mittlerweile so, muss man sagen. Ja. Das war ja in früheren Zeiten anders. Dann hat man es ja kirchenintern geklärt, will heißen, man hat es überhaupt nicht geklärt. Dann wurde der Fall zu den Akten gelegt. Wenn es besonders schlimm war, wurde der Priester in ein anderes Bistum oder gar ins Ausland versetzt. Und dem Opfer oder den Angehörigen der Opfer, so sie sich gemeldet haben, was äußerst selten der Fall war, hat man im Prinzip gesagt, ja, man klärt das schon und dass sie sich trollen sollen und man würde es regeln. Also da ist gar nichts passiert. Dass die Staatsanwaltschaft informiert wird, das ist ja jetzt erst, sagen wir mal, seit 15 Jahren oder seit wenigen Jahren der Fall. Vorher hat man diese Sache zuvörderst intern geklärt.
Also richtig, ja.
Zu den Akten gelegt.
Ja, leider. Ja, auch da leider.
Was ist denn dann in der Vergangenheit mit Tätern passiert?
Wenn so ein Fall dann hochgekommen ist, dann hat man den in der Regel in ein anderes Bistum geschickt, wenn es besonders schlimm war. Wenn es nicht so schlimm war, hat man den innerhalb des Bistums versteckt oder verschickt. Da gibt es genügend Beispiele aus dem Bistum Trier. Beispielsweise einer der schlimmsten Priester, der ist zunächst in Geroldstein aufgefallen. Daraufhin hat man ihn dann nach Olewisch versetzt, hier in Trier. Da hat er Dutzende Kinder, Jungs missbraucht und anschließend wurde er dann in der Eifel in einer Pfarrei eingesetzt, mit Wissen und mit ausdrücklichem Segen des Bischofs, des damaligen Bischofs Bernhard Stein. Also das war eine Praxis, die man in allen Bistümern gemacht hat. Wie gesagt, bei einigen Fällen innerhalb des Bistums wurden die Betreffenden verschickt. Wenn es schlimm war, in ein anderes Bistum oder sogar ins Ausland, da gibt es auch etliche Fälle für.
Ja, das Schlimme, was dabei auch noch zu erwähnen ist, dass bei der Versetzung nie mitgeteilt wurde der neuen Pfarrei oder der neuen Gemeinde oder dem neuen diensthabenden Distrikt, dass wir mit einem Missbrauchstäter hier zu tun haben. Und das ist ja schon wieder das Schlimmste von allem. Da wird ja beim Versetzen und beim Vertuschen nochmals explizit vertuscht und nichts weitergegeben, was zur Rettung von neuen Opfern führen könnte.
Man könnte es sogar noch zuspitzen und sagen, im Prinzip haben die Verantwortlichen damals Beihilfe sogar geleistet, dass der Täter nochmals straffällig werden könnte. Also da würden Juristen schon das ein oder andere, glaube ich, finden.
Ja, und die meisten, die tatsächlich ins Ausland gingen, kamen nach Bolivien. Das ist die berühmte Bolivienhilfe. Und da haben wir auch tatsächlich Akten drüber. Und das ist das Spannende, dass ich nenne das immer Aktenfakten. Wir gehen nach außen, wenn wir Fakten haben über Akten, wo wir nachweisen können. Und dann kommen die nicht mehr aus der Bedouille und dann müssen sie reagieren. Das ist unsere einzige Möglichkeit und die Strategie. Und mit der laufen wir ganz gut und sind ja jetzt am neuesten Fall dran, der vor paar Tagen im TV auch berichtet wurde. Da versuchen wir jetzt den Namen des Täters rauszufinden und dann wird's heftig. Denn das ist ein Gemauschel. Das ist jetzt schon klar. Da gab es gar keine Gerichtsverhandlung, sondern das wurde intern wieder geregelt. Und es ist unerträglich, was da gerade passiert. Und es ist ein neuer, aktiver Fall von 22. Also keine Verjährung, ein Straftäter, der ein Kind vergewaltigt hat und mit 120 Sätzen a 15 Euro, 1800 Euro bezahlt er und dann ist das alles in Ordnung.
Wie sehen die Gerichte denn das Mitwissen dieser Taten und das Verdecken dieser Taten? Gibt es juristische Konsequenzen für die Mitwisser?
Die meisten Fälle, die jetzt auch in aller Ausführlichkeit behandelt worden sind, die liegen Jahrzehnte zurück und die sind auch verjährt und von daher nicht mehr justiziabel. Ich glaube, dass man mittlerweile bei aktuellen Fällen auf derartige Sachen ganz anders schauen würde und dass da mit Sicherheit findige Juristen auch einen Straftatbestand decken können, wenn da jemand einfach die Augen zumacht oder eine solche Person in ein anderes Bistum versetzen würde. Also glaube ich, die kämen nicht mehr ungeschoren davon, wie das damals der Fall war.
2023 wurde einem Missbrauchsopfer vom Kölner Landgericht ein Schmerzensgeld von 300.000 Euro zugesprochen. Warum ist gerade dieses Urteil für Ihre Arbeit so wichtig?
Weil es zum ersten Mal in einen Bereich der Entschädigung geht, die dem gerecht wird, was die Deutsche Bischofskonferenz ja schon seit Jahren vorschlägt. Es wurde jetzt immer kirchenintern dieses Almosen gegeben, Geld in Anerkennung des erlittenen Leides. So heißt es ausgesprochen in einem ganzen tollen, wunderbaren Satz. In meinem Fall der besonderen Harte sind das 8.000 Euro und der liebe Ackermann hat dann noch 2.000 draufgelegt. Also habe ich für 4 Jahre Vergewaltigung mehrfach die Woche 10.000 Euro erhalten. Habe aber seit 40 Jahren damit zu tun. Also ich hatte Berufsausfälle, ich habe andere Einschränkungen erlitten und erlebt. Und dieser arme Mensch ist berufsunfähig seit 40 Jahren. Und das wäre noch weit mehr Entschädigungshöhe geworden, wenn er nicht aufgegeben hätte. Er hat gesagt zu seinem Anwalt, bis hierhin und nicht weiter, der war so retraumatisiert und so K.O. und nicht mehr fähig, noch einen Tag im Gericht zu sitzen. Deswegen ist dieses Urteil so wichtig, immens wichtig, weil das ist die Forderung, die wir nicht nur von Missbild, sondern auch der Eckige Tisch oder alle Verbände, die an der Aufklärung des Missbrauchs beteiligt sind, fordern.
Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach in der Aufklärung fundamental ändern?
Komplette Akteneinsicht, dass das nicht von der Kirche verwaltet wird, sondern tatsächlich unabhängig, denn alle Kommissionen, die dieser scheinbaren Aufklärung dienen sollen, sind von der Kirche eingesetzt. Und allein das ist ja schon blamabel genug. Also ich kann doch nicht den Verurteilten zum Richter machen. Das ist der erste Ansatz. Dann braucht man Zugang zu allen Akten und das ohne Einschränkung. Man spricht insgeheim von Giftschränken, die jeder Bischof hat und jeder Kardinal. Das sind also Akten, wo es dann besonders gefährlich ist. Die bleiben dann in diesen sogenannten Giftschränken. Die müssen geöffnet werden und das muss an die Öffentlichkeit. Und wenn man bedenkt, wenn die alle bis jetzt bekannten Opfer in einer Höhe von 300.000 bis 500.000 Euro entschädigen würden, wäre es allein im Bistum Trier nur 3% dessen, was die Kirche im Jahr bekommt. 3%. Und dann machen die so ein Aufheben. Jetzt werden viele Hörerinnen und Hörer wieder meinen, uns geht es nur ums Geld. Das ist das, was in der Regel den meisten wehtut. Auch der Kirche tut das einfach weh. Und das muss schmerzen. Es soll nicht den erlittenen Schmerz ausgleichen. Das kann man nicht mehr rückgängig machen an den Vergewaltigung. Und ich brauche kein Gebet und ich brauche keine guten Worte. Ich will auch gar keine Entschuldigung hören, weil die ist nicht mehr ehrlich. Alles, was jetzt kommt, ist unehrlich und ist Beuteschema der Kirche. Und die sollen sofort alles offenlegen.
Vielleicht zum Thema Giftschränke, was Thomas Kiesling eben angesprochen hat. Ich glaube, es würde nichts bringen, die Giftschränke, die sogenannten, zu öffnen, so es sie denn überhaupt gibt. Also ich habe nur von jemandem gehört, der es eigentlich wissen muss, also von einer ganz guten Quelle, die mir sagte, dass alle Akten, die niemand finden soll, auch niemand mehr finden wird, weil sie vernichtet sind. Da kannst du also Schränke aufmachen, noch ein Nöcher. Du wirst diese Akten, so es sie gegeben hat, nicht mehr finden, die sind nicht mehr da. Was ich ein bisschen anders sehe als Sie, Herr Kiesling, ist die Sache mit der Aufarbeitung. Es ist nicht ganz glücklich, dass Ackermann die Kommission, die Aufarbeitungskommission abgesegnet hat. Da gebe ich Ihnen recht. Ich habe allerdings Vertrauen in die Mitglieder der Aufarbeitungskommission. Ich glaube, dass der Gerhard Robbers, der ehemalige Justizminister Rheinland-Pfälzische, der ein Jurist, ein Professor der Universität Trier ist, beziehungsweise er ist sehr emeritiert, und auch die anderen Mitglieder, die halte ich für sehr seriös und ich halte sie auch für glaubwürdig. Und ich glaube, dass die einen guten Job machen. Also da habe ich schon volles Vertrauen. Dass es nicht besonders glücklich ist, weil das Ganze eben vom Bistum abgesegnet wird und, glaube ich, auch mit Räumlichkeiten noch bedacht wird und die kriegen auch noch eine geringe Aufwandsentschädigung, da gebe ich Ihnen recht. Aber im Prinzip, ich glaube, die machen einen richtig guten Job.
Machen sie auch, und gerade Dr. Robbers, mit dem unterhalte ich mich viel und oft, und ich bin tatsächlich einer der Hauptfälle, die die Kommission bearbeitet, weil sie so verwirrend und so verstrickt ist und eben dieses Hin- und Hergeschiebe zwischen Zuständigkeit, entweder das Kloster oder das Bistum, ist schon sehr, sehr anstrengend, selbst für diese Kommission. Also das ist sehr komplex.
Wie muss man sich das denn damals vorstellen? Wie waren denn damals Priester angesehen?
Auf dem Land in den Zeiten 60er, 70er, 80er Jahre, wenn da ein Priester vorbeikam, dann haben sich die älteren Herrschaften hingekniet und Kreuzzeichen gemacht. Man hat beim Arzt nie eine zweite Meinung gefragt. Wenn der Arzt oder die Ärztin gesagt hat, das ist so und so, dann wird das so gemacht und aus Basse. Und die Lehrerin, also ich habe noch einen Zeigestock auf die Finger bekommen. Und man hat zu unserer Zeit auch noch in der Ecke gestanden oder wurde vor die Tür geschickt. Und der Respekt des Priesters war natürlich gleichgesinnt und sehr, sehr hoch. Allein dieses Talar, das hat schon so eine Ausstrahlung und das ist einem einfach eingetriggert worden. So ist man als Kind erzogen worden, dass man da Respekt hat.
Wenn ich da auch noch kurz anknüpfen darf, ich habe ja in den letzten anderthalb Jahrzehnten noch mit sehr vielen Opfern gesprochen, und das, was Herr Kiesling geschildert hat, das haben eigentlich alle geschildert, alle gesagt. Also es war überhaupt nicht daran zu denken, dass sie damals zu Hause oder im Freundes- oder Bekanntenkreis erzählt hätten, dass sie von einem Priester unsittlich angefasst oder vergewaltigt worden seien. Das hätte ihnen schlichtweg keiner geglaubt. Das haben alle unisono betont. Das war also undenkbar. Das war eine derartige Respektsperson der Priester damals, dass man mit solchen Schilderungen zu Hause gar nicht ankommen brauchte. Dann hat man, wie Herr Kiesings ebenfalls geschildert hat, dann hat man allenfalls zu Hause auch noch eine Watschen bekommen dafür.
Ja, als ich damit in die Öffentlichkeit ging und darüber gesprochen habe, kamen ganz, ganz viele E-Mails oder auch Anrufe von Freunden, die wir in der Jugendzeit waren in Matthäus, und die haben gesagt, ja Mist, wir haben es ja eigentlich gewusst, aber man hat sich nie getraut, irgendwas darüber zu sagen. Dann kamen Leute vom Pfarrgemeinderat, die sagte, ja, das wusste eigentlich jeder, und der Bernhard, mein Vergewaltiger, der wurde dann später ins Mutter-Rose-Altenzentrum versetzt. Da hatte der das Zimmer, so hieß es tatsächlich, wo er weiter vergewaltigt hat, Leute eingeladen hat. Auch das wusste ganz Trier. Früher gab es ja noch den Polizisten, der durch Trier gewatschelt ist, der Bezugspolizist. Und selbst der hat gesagt, ja, naja, das war ja, wusste ja jeder. Und das ist umso erschreckender. Heute ist alles anonymer und so. Damals konnte, durfte, wollte man nicht drüber sprechen.
Sie hatten aber trotzdem den Mut, was zu sagen. Wie haben Sie das hinbekommen? Erstmal als Kind und dann später nochmal.
als Kind war es der einmalige Versuch mit meinem Papa und das hat sich dann sehr schnell erledigt. Dann kam der psychologische kindliche Selbstschutz, dann kam während dem Studium die erste Therapie, dann musste ich leider Frankfurt verlassen, wo ich studiert habe und bin dann in die Theater dieser Welt gegangen und habe dann immer wieder neue Therapien angefangen. Da waren sehr, sehr gute dabei und die haben mir die Kraft gegeben, erstmal das mit mir selbst zu klären. Dann habe ich es mit meiner Familie, so sie denn noch lebte, geklärt und natürlich mit meiner Frau, mit unserer jetzigen Großfamilie, allen Verwandten und mit meinen Freunden. Also es weiß eigentlich jeder, der mit mir zu tun hat, dass ich Vergewaltigungsopfer bin.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass viele Leidenskollegen von Herrn Kiesling die Sachen auch Jahrzehnte in sich reingefressen haben, also nicht so früh sich Hilfe geholt haben. Also ich weiß von einem Fall vor anderthalb Jahrzehnten, der kam zu mir ins Büro und hat vor anderthalb Jahrzehnten dann erstmal da gestanden, nichts gesagt und hat sich dann offenbart und mir seine ganze Leidensgeschichte erzählt. Und ich war der Erste, dem er überhaupt davon berichtet hat. Er sagte, bis dahin wusste nur meine Frau davon, sonst niemand. Also für viele hat es wirklich lange gedauert und ich glaube, als dieser Skandal dann 2010 hochkochte und immer mehr berichteten, dass sie auch Vergewaltigungsopfer gewesen seien, haben viele andere Opfer auch den Mut gefunden, sich ebenfalls zu offenbaren anschließend.
Ja, das merken wir auch immer wieder bei unserem Verein Misbit. Also wir haben regelmäßig Treffen und wir sind mittlerweile über 70 Mitglieder. Und wir haben auch Mitglieder, wir machen das mittlerweile auch teilweise mit Live-Schaltung. Wir haben jetzt ein Mitglied, der ist in Peru, der ist da jetzt hingezogen und der nimmt regelmäßig teil, Köln, Saarbrücken und so, dass sie nicht immer nach Trier fahren müssen. Und da ist eigentlich bei jeder Sitzung, bei jedem Meeting, was wir haben, kommt ein neuer Fall dazu und was man da alles erfährt und welcher Mut es kostet, bei fremden Menschen, die nur das gleiche Schicksal haben, dann auf einmal zum ersten Mal das laut auszusprechen. In dieser Gemeinschaft ist der Mut da und es wird getragen und alles, was in dem Raum passiert, bleibt auch in dem Raum. Und das ist ganz, ganz wichtig und das ist die größte Vertrauensbasis, denn das ist genau das, was gebrochen wurde. Vertrauen und das ist eines der höchsten Güter. Ich habe heute Morgen noch einen Bericht im Radio gehört, was in einer Beziehung am wichtigsten ist und das ist tatsächlich Vertrauen.
Wir haben jetzt öfter schon über die Opferinitiative Misbit gesprochen, zu der Sie auch gehören. Was für Hilfe können Opfer denn bei Ihnen erfahren? Was macht Misbit genau?
Das sind verschiedene Ebenen. Die erste ist, dass die Menschen, denen dieses Leid widerfahren ist, die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Das hört sich einfach an, ist aber mega schwer und dazu gehört sehr viel Mut und sehr viel Vertrauen in die Gruppe. Wir gestalten es auch tatsächlich immer mit Kaffeekuchen, dass man erstmal eine gute Stimmung hat. Dann erzählt jeder, wer er ist, was passiert ist und wie es ihm gerade geht, damit wir einen Ist-Zustand haben. Und wenn neue Mitglieder kommen, dann schafft das schon mal großes Vertrauen. Und ansonsten bereiten wir Klagen vor. Wir warten jetzt auf ein Grundsatzurteil und dann gehen wir in die Großoffensive. Wir unterstützen Opfer, wenn sie Akteneinsicht haben wollen, wenn sie das Erstgespräch führen mit der Aufarbeitungskommission oder mit dem Täter, so er noch lebt, oder mit der Institution, wo man darüber sprechen kann. Da ist immer jemand von uns begleitend dabei. Wir machen gemeinsam Aktionen. Es sind jetzt innerhalb der vielen Jahre auch tolle Freundschaften entstanden und wir machen auch privat einige Sachen immer wieder zusammen. Das, was ganz, ganz wichtig ist, es ist kein Verein, der nur der schlimmen Dinge gedenkt und daran arbeitet und versucht aufzuklären, sondern auch an das Wichtige, an das Menschliche und die Menschlichkeit und den Glauben an die Menschheit wieder zurückgibt. Und das ist Sinn und Zweck von unserem Verein.
Vielleicht können Sie ja auch noch was zu den Ermittlungen in Ihrem eigenen Fall sagen. Sie sagten zu Beginn schon, dass das ziemlich kompliziert ist, dass Sie da ja immer wieder Widerstände verspüren und keine Hilfe wirklich bekommen von den Stellen, wo Sie sich das erhofft oder auch erwartet hätten. Wie haben Sie denn da überhaupt angefangen, Ihren eigenen Fall aufzurollen? Wo haben Sie Ihre eigenen Nachforschungen begonnen?
Da ich ja selbst auch in Matthäus wohne und regelmäßig im Kloster bin, weil ich da bei Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen bin. Nächste Woche bin ich als Rotarier zum Fastengespräch da und werde direkt neben ihm absitzen, was ich immer mache. Und er wird dann wieder mit gebeugtem Haupt zitternd da, weil er geht mir natürlich immer aus dem Weg. Das ist ein Spaßfaktor für mich, weil aus der Nummer kommt er leider nicht raus und ich sitze immer neben ihm. Ich habe natürlich in Matthäus angefangen und habe direkt den Abt angeschrieben und habe gesagt, das Gespräch haben wir zusammen geführt und jetzt möchte ich Akten sehen. Ja, das wäre nicht so einfach. Dann habe ich das dem Anwalt gegeben und habe gesagt, der Anwalt hat das Recht auf Akteneinsicht. Und dann kamen dann so kleine Zettelchen, aber uninteressant. Dann habe ich bei der unabhängigen Kommission nachgefragt und habe mit Herrn Robbers gesprochen. Ich habe auch mit Dr. Pfeiffer gesprochen, der das im Vorfeld ja mal aufdröseln sollte. Ich habe dann mit Robbers Möglichkeiten bekommen, an Akten zu kommen, die sehr wichtig für mich waren und sind, weil, wie schon geschildert, nur Akten schaffen Fakten und damit kann man arbeiten und dann kann man Druck aufbauen oder einfach belegen, was alles passiert ist. Und ich bin durch eine Unachtsamkeit der Bibliothekarin an die gesamte Akte meines Vergewaltigers gekommen und musste zwar alles aus dem Gedächtnis aufschreiben, weil man darf keine Notizen machen, man darf keine Fotografien machen und so. Dann wird man immer mal wieder vorgeführt. Ich habe neue Akten angefordert und dann wurden mir, ich musste extra nach Saarburg fahren, die Anträge bei der Rechtsanwältin, die das für die Kirche macht, vorgelegt. Also ich habe keine Akten bekommen, sondern meine eigenen Anträge, wo ich darum gebeten habe, ich möchte meine Akten haben. Auch das ist so Verzögerungstaktik der katholischen Kirche. Es ist schwierig, aber wenn man dranbleibt und auch Glück hat, dann kommt man an Wissen dran. Insbesondere die unabhängige Aufarbeitungskommission, die sind mir sehr gesonnen und haben meinen Fall, weil es ein Fall besonderer Härte ist und die Kirche da nicht zu Potte kommt mit Entschädigung oder tatsächlich mal die Karten auf den Tisch legt und wahrheitsgemäß berichtet, was sie wissen. Der Robbers darf mir noch nicht alles sagen, weil noch nicht alles abgeschlossen ist. Ich weiß von 4 Mitopfern und er hat gesagt, es sind weitaus mehr und das ist da kommt man schon mal wieder ins Grübeln, dann überlegt man, wer denn das noch alles sein kann. Und ich werde auch demnächst mal einen öffentlichen Aufruf machen über Fatzebook, wofür hat man diese Medien, und fragen, wer sich mir anvertrauen will, ohne dass ich mit diesen Namen in die Öffentlichkeit gehe, sondern dass man da wieder neue Fakten schaffen kann.
Das heißt aber auch, das Perfide ist, Sie müssen da selber ermitteln. Das heißt, da ist niemand, der das für Sie macht, sondern Sie müssen eben selber schauen, dass Sie da überall Beweise zusammensammeln können.
Ja, das ist so, aber dann bin ich auch gewiss, dass ich, wenn ich was habe, dann damit auch was anfangen kann. Und wenn das Glück auf meiner Seite ist, dann kriegt man hier und da einfach gute Infos, wie schon erwähnt. Wenn man dann diese Akte gesehen hat, dann kann man sich nicht nur Sachen zusammenreimen, sondern dann ergeben die richtig Sinn.
Das heißt also, eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft haben Sie dann noch gar nicht gemacht oder kommt das noch?
Ich habe eine Anzeige erstattet, direkt im ersten Moment und die ist wegen Verjährung abgeschmettert worden. Ich verklage jetzt entweder das Bistum oder das Kloster, darum geht es, auf Entschädigung und zwar Opferentschädigung und Schadensersatz ist das und nicht dieses billige, was die Kirche macht, eine Abfindung für erlittenes Leid.
Gegen Tote wird ja nicht ermittelt und das ist auch der Grund, warum in dem Fall der schon vor vielen Jahren verstorbene Bruder ungeschoren davonkommt, um es mal so auszudrücken.
Ja, die Blasphemie, muss tatsächlich dazu sagen, ich hatte mehrere Gespräche mit dem Abt, der hat mich tatsächlich einmal gefragt, ob ich dem Pater Bernhard, also meinem Vergewaltiger, nicht mal verzeihen könnte. Und ja, im ganzen Raum herrscht gerade Schweigen, weil das ist... Also so ein Tritt in den Hintern, da fehlen einem die Worte. Aber nur damit klar wird, wie egal auf welcher Ebene, wird versucht zu demütigen, zu diffamieren und einem das Blut stocken zu lassen.
Für viele Menschen sind gerade diese Missbrauchsfälle ein Grund, den Glauben zu verlieren und oder aus der katholischen Kirche auszutreten. Wie ist das denn für Sie? Was bleibt da noch für das Verhältnis für Sie zur Kirche oder zum Glauben?
Für mich persönlich, ganz einfach, ich bin aus dem Verein ausgetreten, was ja nichts mit Glauben zu tun hat. Ich bin kein Atheist, ich bin nur wegen der Vergewaltigung aus dem Verein raus. Und ich finde Gotteshäuser einfach sensationelle Gebäude, die haben was Erhabenes, was Tolles. Wie erwähnt, es gibt ganz tolle Priester, was einfach tolle Menschen sind. Und ich glaube nicht im Sinne der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche, sondern ich glaube, dass es da was gibt, was uns leitet und lenkt. Ich glaube an ein positives Schicksal, das ist ja immer schwarz behangen. Ich finde, es gibt ein positives Schicksal, sonst würden wir heute hier nicht zusammensitzen.
Ich würde da gerne noch eine Frage anschließen. Ist es für Sie, Herr Kiesling, eigentlich eine Genugtuung? Jetzt sind ja kürzlich wieder die neuen Austrittszahlen der katholischen Kirche veröffentlicht worden, dass der Abwärtstrend bei den Gläubigen anhält. Der ist ja rasant. Mittlerweile gibt es ja mehr Leute in Deutschland, die keiner Glaubensgemeinschaft angehören, als Gläubige. Ist das für Sie eine Art Genugtuung?
Nein, keinesfalls, weil ich rechne ja nicht auf, Aug um Aug und Zahn um Zahn. Das haben die sich selbst zuzuschreiben. Das ist ja nicht meine Arbeit oder die Arbeit von Missmut oder den anderen Vereinen, sondern das haben sie selbst zu tragen. Die Schuld liegt an der katholischen Kirche selber und an den einzelnen Mitgliedern, also nicht der Verein Kirche, sondern es liegt an Betzing, Ackermann und wie sie alle heißen, jeder Bischof, ob in Deutschland, auf der ganzen Welt, die haben das zu verantworten und ich bin nicht verantwortlich mit meinem Auftreten, dass Leute aus der Kirche gehen und mir nützt es ja persönlich überhaupt nichts. Der Kirche schadet das relativ wenig, weil ab Bischof wird ja sowieso alles von den öffentlichen Steuergeldern bezahlt, was wenige wissen. Unser Ackermann kriegt seine knapp 15.000 Euro im Monat, hat dieses Riesenanwesen, hat seinen 7er BMW in weiß mit weißem Leder, Chauffeur, mehrere Leute, die für ihn arbeiten und das wird ihm alles bezahlt. Was macht er mit 15.000 Euro? Er könnte zum Beispiel mal mindestens 10.000 Euro jeden Monat in Missmut stecken und damit die Arbeit erleichtern.
Herr Kiesling, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben und auch noch viel Erfolg mit Missmut und Ihrem eigenen Fall.
Ja, ich danke Ihnen für das Vertrauen und für die spannenden Fragen und auch für die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben und dass wir damit die Möglichkeit haben, eventuell armen Seelen weiterzuhelfen. Das hört sich komisch an, aber ich meine es wirklich. Leute, meldet euch bei Missmut oder bei Menschen eures Vertrauens. Das ist ganz, ganz wichtig, damit es Ihnen weiterhin gut geht oder in Zukunft sehr gut geht. Ich danke, Ihr Thomas Kiesling.
Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ich möchte mich aber auch noch bei unserem Kollegen Rolf bedanken. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Kein Thema.
Und mehr zum Thema Missbrauch im Bistum Trier und den aktuellen Verfahren findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Schreibt uns wie immer gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.